Vielen Dank, Jan, für die Einführung. Ich freue mich auch schon auf den Predigttext. Ich habe ihn ja auch schon etwas betrachtet. Wenn es ein Thema gibt, das zu jeder Zeit aktuell ist, wonach sich Menschen immer sehnen, dürfte es das Thema Frieden sein. Gegen Frieden ist niemand. Frieden wünschen sich sogar alle, nicht nur in Kriegsgebieten oder unter den Flüchtlingen, die bei uns jetzt momentan versuchen, irgendwie Heimat zu finden. Man kann es auch nicht einfach sein lassen, sich um Frieden zu bemühen. Es geht nicht. Denn irgendwie ahnen wir das alle, ohne Frieden kann man nicht leben. Zum Beispiel Krieg geben. Auch wenn man vielleicht Waffenstillstand vereinbart hat, der Waffenstillstand ist eine Form des Krieges. Dann ist der Krieg noch nicht zu Ende. Frieden wäre etwas ganz anderes. Und das Thema innerer Friede hat auch ganz viel Raum in unserer Gesellschaft. Wer meint nicht alles, eine Methode gefunden zu haben, in der man endlich mal im Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt und Umgebung leben kann? Man möchte endlich mal Kraft besitzen, die sie nicht wieder in Luft auflöst, wenn Schwierigkeiten kommen. Und die kommen nun mal in unserem Leben, in unserer Welt. Wir sind also auf der Suche nach einem Frieden, der Leben ermöglicht. Und gerade dazu liefert der Predigttext, den wir heute aus dem Römerbrief haben, aus dem Kapitel 5, einen nicht nur interessanten Beitrag, sondern auch umfassenden Beitrag, behaupte ich. Dort spricht nämlich der Missionar Paulus von einem Frieden, der die Sehnsucht der Menschheit tatsächlich erfüllt. Das Thema heute lautet: Im Frieden leben. Wir lesen den Text aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Man darf sich das gerne am heutigen Sonntag noch zu Gemüte führen, mal in Ruhe in der Bibel auch den Rest dieses Kapitels noch lesen, vielleicht sogar noch weiter, vielleicht auch mal davor. Das hängt alles zusammen da im Römerbrief. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen, müsste man wörtlich lesen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist Kapitel 5 des Römerbriefes, der Anfang. In den ersten 4 Kapiteln geht Paulus der Frage nach Krieg und Frieden an die Wurzel, bis ins Tiefste. Wo kommt das eigentlich her? Und auf diesem Wege wird auch deutlich, dass Frieden, nach dem wir Menschen uns sehnen, nach dem sich diese ganze Welt sehnt, der auch nötig ist, gar keine Möglichkeit ist, die wir Menschen in unserer Hand haben, den wir etwa herstellen könnten von uns aus. Weder jeder mit sich selbst, noch der eine mit dem anderen, noch ein Staat mit dem anderen kann einen umfassenden Frieden herstellen. Wie kommt Paulus darauf? Das ist ganz einfach. Er sagt, alle Probleme, die wir haben in unserer Welt, diese ganze feindliche Gesinnung, das Ablehnen gegeneinander und gegen vieles andere, mitunter gegen sich selber, hat eine Ursache, auf die wir keinen Zugriff haben. Das größte Problem der Menschheit ist nicht irgendetwas, was sich in dieser Welt befindet. Das größte Problem der Menschheit, die größte Bedrohung, ist Gott. Ist der lebendige Gott. Der Gott, den es wirklich gibt. An den Paulus schon immer geglaubt hat, von dem er dann noch ganz andere Dinge erfahren hat, die er vorher nicht glauben wollte. Dieser Gott ist die größte Bedrohung der Menschheit. Und zwar weil sie sich zu seinem Feind gemacht hat. Weil der Mensch behauptet, du bist gar nicht Gott, ich bin's eigentlich. Von dir hängt gar nicht das Leben ab, ich kann's. Und da hat Gott gesagt, ja, dann los. Dann mach, dann sei bitte jetzt Gott. Und dann habe bitte dein Leben in der Hand. Und jetzt kriegen wir die ganze Last einer Welt auf die Schultern. Manche schaffen es noch, vielleicht eine Zeit lang das irgendwie durchzuhalten. Man kann ja auch woanders hingucken. Man muss sich ja mit der Last des eigenen Lebens und der Welt nicht beschäftigen. Manche tun auch so, als sei das Leben nur schön. Vielleicht haben die auch bisher noch nichts erlebt, was das in Frage stellen würde. Man kann sich schon so abschotten, dass man das nicht merkt. Aber viele, viele Menschen wissen davon, dass die Last eines Lebens schon nicht zu tragen ist, geschweige denn die Last dieser Welt. Aber der Mensch wollte unbedingt. Unser Vorsitzender hat gerade von sich preisgegeben, dass er nicht immer auf den Herrn schaut, nicht immer mit Gott rechnet. Sein Leben am liebsten selber in der Hand haben möchte. Du bist ja der Einzige unter uns, der ihm das so geht. Ja? Und jetzt können wir darüber so locker lachen, aber das gibt es nicht, das geht gar nicht. Das darf man auch nicht. Daran geht die Welt zugrunde. Ohne Gottes Segen gelingt das Leben nicht. Und die ganze Weltgeschichte spricht davon Bände. Vielleicht auch ist es längst in deiner eigenen Lebensgeschichte entdeckt. Dieses Misstrauen gegen Gott, dieses unabhängig von Gott sein wollen, das nennt die Bibel ja Sünde, zerstört unser Leben. Für viele ein Widerspruch, wie kann Gott etwas gegen uns haben? Nein, er hat nichts gegen dich im Sinne von, dass er dich ablehnt als einer, den er ja eigentlich liebt. Gott liebt uns Menschen, aber er lehnt alles ab, was uns Menschen zerstört. Und deshalb erfährt diese Ablehnung jeder, der sich mit diesem Phänomen Sünde, mit diesem Misstrauen gegen Gott so einlässt, dass er sein Leben daran hängt. Und da spricht die Bibel vom Zorn Gottes, der keine Gefühlsaufwallung ist, so wie bei uns vielleicht ein Jähzorn, weil meine Kinder irgendwie sich so benehmen, dass ich mich zur Weißglut reize. Ja, und dann müssen sie plötzlich Angst haben vor dem Papi. Na, sowas ist nicht gemeint, sondern es ist die tiefe Ablehnung gegen alles, was seine geliebten Menschen zerstört. Und Gott geht damit keinen Kompromiss ein, keinen Millimeter mit diesem Thema. Angeblich soll man ja heute von Sünde gar nicht mehr sprechen können. Wird immer wieder behauptet. Da hat mich eine Geschichte bewegt, die ich vor kurzem in einer Zeitschrift las. Ein Pastor erzählt, kürzlich saß ich in einem sehr vornehmen Haus. Ein geladener Kreis von Frauen und Männern war zusammen. Dabei kam das Gespräch auf das viel belächelte Thema Sünde. Man lächelte auch hier. Dann ergriff ein angesehener Mann aus der Ölwirtschaft das Wort. Ja, mit der Sünde dürfen Sie den modernen Menschen nicht mehr kommen. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Wenn ich schon keine Sünde hätte, so habe ich doch tief in mir einen ganzen zoologischen Garten. Einen Löwen, der meine Frau anbrüllt. Eine Schlange, die ihr Gift spritzt. Einen Aal, der sich geschickt überall hinauswindet auf Kosten der Wahrheit. Und einen Igel, wenn der hochkommt, da gibt es Stacheln und Wunden nach allen Seiten. Oh nein, keine Sünde, nur ein zoologischer Garten. Ich muss bekennen, diesen Widersachern in mir wurde ich nicht Meister. Kaum waren sie da, hatten sie auch schon alles verwüstet. Aber seit ich Jesus kenne, ist das anders. Sie kommen jetzt viel seltener. Sie wittern und fürchten ihren Bezwinger. Vor ihm müssen sie wieder verschwinden. So könnte man das auch nennen, wie die Bibel dieses Phänomen Sünde beschreibt. Am Ende dieses Berichts steht, nachdem der Mann das gesagt hatte, lachte keiner mehr. Wir kennen es also doch, selbst wenn wir vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können. Und nun kommt in diesem Text, dann im Römerbrief, in der ganzen Bibel ja, aber im Römerbrief mitunter am deutlichsten beschrieben, wie Gott mit dieser Bedrohung der Menschheit, also mit sich selber auch, umgegangen ist. Anstatt den Menschen aufzugeben, hat er sich ganz und gar reingehängt. hat seinen Sohn in diese Welt kommen lassen und an ihm die Ablehnung gegen dieses Phänomen, das den Menschen zerstört, gegen die Sünde, an seinem Sohn getragen. Hat alles entladen, seinen Zorn, diese tiefe Ablehnung gegen das, was uns zerstört. Gegen das Ganze, was Menschen einander antun. Gegen den Umgang, wie Menschen mit Gott umgehen. Gegen die Gedanken und Worte und Gefühle, die wir Menschen hegen. Gegen den und gegen das, was uns geschenkt ist. An diesem Kreuz, deswegen wird hier auch bald wieder eins hängen, hat Gott die Menschheit mit sich versöhnt. Das ist der Friede Gottes, von dem der Missionar Paulus hier spricht. Und nun erklärt er, welche Auswirkungen dieser Friede auf das Leben eines Menschen hat, der das im Glauben für sich annimmt. Im Frieden leben. Erstens, Gottes Frieden gibt ewige Hoffnung. Zweitens, Gottes Frieden macht lebenstüchtig. Drittens, Gottes Frieden baut auf Gottes Liebe. Gottes Friede gibt ewige Hoffnung. Da wir nun gerecht geworden sind, ein biblischer Begriff, der uns heute ja nicht so sehr vertraut ist, wörtlich ist dort von einer richterlichen Entscheidung die Rede. Ja, da hat einer sich nicht verhalten, wie es der Beziehung zu Gott und Menschen entspricht, und deshalb ist er ein Ungerechter. Nicht im Sinne von, jetzt ist das Gleichgewicht dieser Waage, die Waage ist aus dem Gleichgewicht gekommen, für gleiches Recht für alle, sondern es geht hier darum, dass ein Mensch sein Leben verfehlt. Als Ungerechter. Und nun tritt Gott an seine Stelle. Ja, ich habe jetzt gerade Bescheid erhalten gestern, ich werde einen Monat meinen Führerschein verlieren. Ja, und muss 200 Euro blechen an die Stadt Hamburg. Rote Ampel. Ich war auf der Suche nach Straßennamen und habe nur noch im Augenwinkel gesehen, irgendwas wird hier gelb. Und bevor das gelb wurde, war es schon rot. Rübergenagelt. Mein Koffer hat zu lang gebraucht. Es war Glatteis eigentlich, also an Stellen. Ich war vorher gerade mal ausgestiegen, habe dann gebrauchte Möbel gekauft und da bin ich fast ausgerutscht, gleich nach meinem, als ich aus dem Auto stieg und wollte deshalb nicht so stark bremsen, aber über eine Sekunde gilt keine Entschuldigung mehr. Wie gern hätte ich jetzt jemanden, der sagt, ich mache das für dich. Wird gar nicht gehen. Ja, und hier spricht etwas, da ist ein Bild gemacht worden, da ist eine Zeitmessung gemacht worden. Es gibt da Leute, die fechten das jetzt alles an. Wie man auf die Idee kommt, weiß ich nicht. Aber da spricht eindeutig etwas gegen mich. Das Einzige, was mir helfen würde, ist, wenn jetzt zugelassen würde, jemand anders springt ein. Und das ist jetzt eine Lappalie im Prinzip. Also für mich ist das keine Lappalie, das ist auch das erste Mal in meinem Leben. Aber bei dem, wovon Paulus spricht, hier geht es um unser Leben. Geht es um das Recht auf Leben. Geht es um die Möglichkeit zu leben. Ja, nicht irgendwie auf dieser Erde eine Lebenszeit rumzubringen. Es geht darum, wer kann echt leben? Versöhnt mit Gott, mit dem Segen Gottes. Und das geht eigentlich nicht. Und jetzt kommt der Sohn Gottes und tritt an unsere Stelle und nimmt das auf sich, was gegen uns spricht. Und geschrieben steht. Und was, wo es noch alles überall ist. Was Leute einwenden könnten, was sie am liebsten mal, und vielleicht tun sie das sogar, gegen uns vorbringen würden. All das hat Jesus Christus getragen und ist daran verreckt. Wir müssten von Gott verlassen werden und er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das kann man jetzt annehmen. Ich habe gerade am Donnerstag ein hervorragendes Essen mal wieder in unserem Erholungszentrum gegessen. Das hatte sich mein Freund gewünscht. Der musste dann allerdings weg, weil er zu einer Beerdigung musste. Und da gab es dann Lamm mit Kroketten und so. Das hat geschmeckt. Woher weiß ich, dass das geschmeckt hat? Ich habe es gegessen. Ja? Vorher konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Mir sagte der Leiter unseres Erholungszentrums, Mensch, Samuel hat sich das gewünscht und jetzt ist er nicht dabei. Und so, und ich dachte, was hat er an diesem Essen? Lamm mit Kroketten, ja, also was soll daran so Besonderes sein? Und dann habe ich es gegessen. Das ist der Hammer. ich habe ein neues, also eins, ein Leibgericht dazu. Ich kann sie zwar nicht zählen, ich esse so gerne, aber ein Leibgericht dazu. Ja, und ich weiß das, weil ich es gegessen habe. Das ist Glaube. Ich lasse es drauf ankommen. Und dann komme ich in den Genuss dieser Dinge, die mir angeboten werden. Glaube heißt nicht, ich bilde mir irgendwas ein, was vielleicht da ist oder vielleicht auch nicht. Nein, ich kann in den Kontakt mit Gott treten. Ich kann ihm das abnehmen. Ich kann das ernst nehmen. Ich kann das Vertrauen wagen auf die Berichte, die uns gemacht werden. Und dann werde ich erleben, dass das für mich gültig wird. Ohne Glauben haben wir keinen Zugang zu Gott. Zu diesen Dingen, von denen Paulus spricht. Es wird nicht wirksam für uns. Das wäre äußerst traurig, aber deshalb haben wir ja angebaut. Guckt euch mal um. Ja, nicht nur, dass noch Plätze frei sind, sondern es wäre auch noch Platz zusammenzurücken. Ja, und sowieso, wir beten und arbeiten dafür, dass wir in ein paar Jahren aus diesem Haus raus müssen. Nicht, weil hier viele Leute kommen müssten für uns. Oder weil hier irgendjemand Geld dran verdienen würde. Woran auch? Wir buttern alle was rein hier. Nein, sondern weil Menschen das erfahren müssen, dass Gott Frieden schenkt, dass man so endlich leben kann, auch wenn man sich das Leben gar nicht vorstellen kann. Und vielleicht hast du Dinge an dir, die du nicht ertragen kannst. Widersprüche, die sich vielleicht auch in deiner Lebenszeit nicht mehr auflösen lassen, mit denen du schon nicht umgehen kannst, andere vielleicht auch nicht. Oft kommt das zusammen. Ja, wer sich selber nicht ertragen kann, ist auch oft nicht tragbar für andere. Das ist ein verrückter Zusammenhang. Man könnte sagen, Mensch, dann wird es ja immer noch schlimmer. Ja, aber so sind die Zusammenhänge. Denn man saugt dann andere aus. Und vielleicht gibt es an dir Dinge, die du schon nicht tragen kannst und andere auch nicht. Und die auch aus Gottes Sicht nicht tragbar sind. Jesus hat sie getragen. Hat er schon. Ja, man könnte jetzt eine ganz neue Sicht gewinnen. Das ist Gottes Friede. Unter anderem. Du kannst eine ganz neue Sicht auf dich gewinnen. Gott hat schon Frieden gemacht. Zwischen ihm und dir. Du darfst mit dir Frieden schließen. Du brauchst nicht mehr gegen dich sein. Du brauchst es dir nicht mehr vorwerfen. Du brauchst auch das andere nicht mehr vorwerfen, was alles an ihm nicht tragbar ist. Es ist ausgehalten. Das ist Gottes Friede. Und das ist deshalb so bedeutend, weil dieser Friede nicht nur für diese Welt gilt, sondern es ist hier von Hoffnung. Wir rühmen uns der Hoffnung Gottes, wörtlich. Es wurde in der Lutherbibel dann versucht, genauer zu beschreiben, was auch zutreffend ist einerseits. Die Hoffnung, die kommt. Es ist uns in Aussicht gestellt, dass wir ewig bei Gott sein dürfen. Was ja eigentlich nicht geht, weil wir nicht auszuhalten sind. Aber Gott hat uns nicht nur ausgehalten, er hat uns sogar festgehalten, er hat an uns festgehalten und er hat sich für uns festnageln lassen. Und nun ist er für uns da. Sein Herz schlägt für uns, deswegen hat er seinen Sohn schon geschickt und es schlägt umso doller jetzt, wo er für uns gestorben ist, wo wir uns haben mit ihm versöhnen lassen. Es ist wichtig, diesen Frieden auch anzunehmen. Ja, es soll vorgekommen sein, 1975 kam so ein Schiff auf einsame Inseln in der Südsee und hatte dort eine Begegnung mit japanischen Soldaten. Die wollten gerne kämpfen. Ja, 1975. Die hatten noch nicht mitgekriegt, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist. So geht es den Zeitgenossen, mit denen wir leben, in Bezug auf Gott. Ja, diese ganze Vergänglichkeit ist eine Spur des Zornes Gottes. Und deshalb könnte uns der Eindruck entstehen, als sei immer noch Krieg zwischen Gott und uns. Also viele wollen davon ja nichts wissen. Die kennen dann eben einfach die Ursache nicht. Darum, dass unsere Welt, dafür, dass unsere Welt so kaputt ist. Aber wir dürfen diesen Frieden annehmen. Wir brauchen nicht noch weiter kämpfen. Weder gegen uns, noch gegen andere, schon gar nicht gegen Gott. Er hat Frieden gemacht. Im Kapitel 3 hatte Paulus noch beschrieben, dass wir Menschen, auf denen eigentlich Gottes Glanz, Gottes Herrlichkeit erkennbar sein sollten, das verloren haben, indem wir uns von ihm abgekehrt haben. Ja, es ist ja wie bei einem Spiegel. Wenn man den Spiegel wegdreht von der Lichtquelle, dann kommt da kein Licht mehr. Da glänzt nichts mehr. Ja, wir haben uns abgewendet von Gott. Deswegen nichts mehr zu erkennen von dieser Herrlichkeit. Deswegen stößt uns diese Welt auch oft so auf. Man braucht schon einen tieferen Blick, um Menschen zu lieben. In dem, was wir alles so fabrizieren. Gott guckt viel tiefer. Und jetzt wird uns diese Herrlichkeit Gottes, der Herrlichkeit Gottes zugesprochen wieder von Gott. Sie darf wieder leuchten auf dir. Sie darf wieder erkennbar werden. Das werden wir nie in dieser Welt vollständig erleben. Ja, wenn Gott dieser Zeit ein Ende setzt und Jesus wiederkommt, dann wird es so sein. Die ihm glauben, nimmt er mit. Er hat aber vorher noch gesagt, bevor er schon einmal aus dieser Welt ging, Jesus hat er gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Wörtlich steht dort Bedrängnis. Ja, also in dieser Welt wird uns das schwer gemacht. Aber wir dürfen schon mit dieser Freude leben. Wie das aussieht, wird als zweites deutlich. Gottes Friede macht lebenstüchtig. Und jetzt wird es wirklich verrückt. Es wird wirklich verrückt jetzt. Jetzt muss ich hier mal hin. Also Jesus hat gesagt, wir kriegen Schwierigkeiten in dieser Welt. Die kriegen wir ja ohnehin schon, weil das Leben in dieser Welt sehr schwierig sein kann. Durch die Vergänglichkeit. Aber ein Mensch, der Gott glaubt, kriegt noch mehr Schwierigkeiten, nämlich allein, weil er an Jesus glaubt. Auch davon spricht Paulus. Das ist alles einbezogen. Was passiert normalerweise, wenn wir Schwierigkeiten haben?
Bitte? Wir fühlen uns dabei nicht sehr gut.
Wir fühlen uns nicht gut, genau. Ja, man darf gerne mal was sagen. Was passiert normalerweise, wenn wir Schwierigkeiten haben?
Man bittet um Hilfe.
Ja, das wäre schon ein interessanter Schritt.
Man versucht zu flüchten.
Man flüchtet oft. Genau, weil man nämlich genau weiß, Schwierigkeiten bringen eigentlich Entmutigung. Ja? Also man achte bitte nicht auf meine Schrift. Man bitte mich auch nicht, Sonntagsschrift anzulegen, das ist sie schon. Entmutigung eigentlich, ja? So, aus Entmutigung kommt Frust. Wenn wir entmutigt in etwas hineingehen, kommt in der Regel nichts Gutes dabei raus. Das wird eine schlechte Erfahrung und die bringt uns Frust. Ja, wie wir in Dinge hineingehen, wie wir mit Dingen umgehen, entscheidet oft darüber, wie sie nachher auch ausgehen. Wenn ich in ein Vorstellungsgespräch mit der Befürchtung gehe, die wollen mich sowieso nicht, dann werde ich entsprechend auftreten. Da ist fast nichts gegen zu machen, außer man hätte es ganz bewusst und kann eine Wendung vornehmen. Aber diese Wendung wäre nötig. Sonst rede ich da wie ein Waschlappen auf und höchstens bei einer Putzfirma könnte man die noch gebrauchen. Also Frust entsteht. Und wenn man das öfter erlebt, irgendwann entsteht Verzweiflung. Ja, man kann hier auch Schwäche nennen bei Entmutigung. Ja, man wird schwach. So, keine Kraft mehr. Jetzt kommt hier dieser Missionar und redet von einer anderen Kette. Das ist wirklich verrückt. Der verrückt einfach mal die Tatsachen. Der sagt, nein, wenn du Jesus vertraust und das umsetzt, wenn es in deinem Leben schwierig wird und daran festhältst, dass er dich festhält und dass er es am Ende immer gut macht, ja, das ist wieder die Hoffnung, dass er es am Ende doch gut macht, wenn du daran festhältst und so in die Dinge hineingehst, dann kommt hier raus, dass du nicht entmutigt wirst und schwach, sondern dass du geduldig wirst. Du kannst etwas aushalten. Du kannst durch schwierige Dinge hindurchgehen, ohne einknicken zu müssen. Vielleicht wirst du ja davon runtergedrückt, aber sie können dich nicht erledigen. Und dann wirst du ein geduldiger Mensch. Geduld heißt im Griechischen drunter bleiben. Ja, es kommt ein Druck. Das Leichteste wäre abzuhauen. Flucht haben wir eben gehabt. Und ich bleibe da drunter, weil mich hier einer festhält. Und ich lasse mich festhalten. Ja, und dadurch wird man geduldig. Man lernt, drunter zu bleiben, unter dem Druck. Manchmal kann man einem Druck ja auch entgehen. Hier geht es um Dinge, denen man nicht entgehen kann. So, was passiert, wenn wir geduldig werden? Geduld führt dazu, dass wir bewährt werden. Ja, wir machen die Erfahrung, das ist durchzustehen. Das bringt mich nicht um. Das kann ich so schaffen. Deswegen hat Paulus an anderer Stelle gesagt, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Nämlich Jesus. Ja, Erprobtheit ist eigentlich Bewährung. Ja, da ist jemand durch etwas durchgegangen und hat deshalb jetzt gewisse Fähigkeiten dabei erworben, die ihm jetzt zugutekommen, wenn das nächste Mal sowas kommt. Eine Erprobtheit. Und diese Erprobtheit sorgt dafür, und jetzt ist hier nicht das Gut, auf das wir hoffen, gemeint, sondern die Fähigkeit des Hoffens, dass man daran festhalten lernt, weißt du, Gott hat dir in Aussicht gestellt, ich mache es gut. Mitunter kurzfristig, mitunter mittelfristig, mitunter langfristig in dieser Welt. Am Ende der Zeit, auf jeden Fall. Ja, es wird ja im Himmel, es wird ja beschrieben in der Offenbarung, wir werden im Himmel nur noch jubeln. Wir werden den Mund nicht mehr zukriegen davor, wie Gott das mit unserem Leben gemacht hat. Ich sage das ja manchmal. Ihr Lieben, lasst uns doch schon mal anfangen. Lasst uns einfach schon mal anfangen zu staunen. Deswegen ist es so wichtig, was wir jetzt beim Glanzgottesdienst hatten, dass man sich mal eine Pause nimmt und zurückguckt, was hat Gott eigentlich getan in deinem Leben. Ja, und dann kommt raus, dass wir Hoffnung bekommen, dass wir hoffen lernen. Eine völlig verrückte Kette. Aber das kann man erleben. Und es machen uns unsere Geschwister vor in dieser Welt, die verfolgt werden zum Beispiel. Oder andere. Ich habe gestern über das Thema Leid in einem Jugendgottesdienst in Neustadt gesprochen, wo jetzt unser Micha ist. Ja, da habe ich gesagt, ich möchte etwas lernen durch Leiterfahrung, weil ich bei Menschen entdeckt habe, die bekommen einen Tiefgang im Leben. Das werden stärkere Persönlichkeiten, wenn man durch Schwieriges durchgeht. Im Wissen darum, Gott hält mich fest. Ja, wir haben immer die Sehnsucht, das muss alles leicht sein. Was ist das eigentlich, was wir uns da wünschen? Was ist ein Grashalm, der noch nie Wind abgekriegt hat? Ein Nichts. Der hält auch keinen durch, wenn er kommt. Ja, kann man immer wieder sagen, die Bäume, die am Rand eines Waldes stehen, die halten den Wind aus. Ja, die anderen dahinter, die können immer schön sagen, aha, schütz mich mal, ich hab's lieber leicht im Leben. Und sobald die Äußeren umkippen, kippt gleich eine ganze Schneise. Weil die anderen das gar nicht gewohnt sind, durchzuhalten. Nun soll man sich keine Schwierigkeiten wünschen, darum geht's ja nicht. Jetzt Paulus sagt, komm, sagt alle, Probleme, kommt nur her, ich werde mit euch schon fertig, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, Probleme kommt, wenn ihr denn schon kommt, geht mal gleich weiter, ich habe einen über mir, der kümmert sich darum. Ja, gleich mal hier, ja, im Gebet und wie auch immer, daran, dass ich einfach mir nicht einreden lasse, es wäre besser jetzt, den Glauben an Gott aufzugeben. Ja, das hilft sowieso nichts. Es wird trotzdem nicht alles schön in deinem Leben, auch wenn du glaubst. Also gib's doch gleich auf. Oder du brauchst doch hier nicht ehrlich sein. Der Ehrliche ist in dieser Welt der Dumme. Gib das doch auf. Der andere Weg ist leichter. Oder gib doch deine Ehe auf. Ja, wäre leichter. Ne? Mit einem anderen Menschen läuft das immer alles ganz anders nachher. Nicht? 50% der Ehe auswechseln sorgt immer für eine komplette Veränderung. Rein rechnerisch ja schon nicht. Ja, all solche Dinge können uns eingeredet werden. Und Paulus sagt, wenn du da drin bleibst in dem, wo du von Gott weißt, hier ist mir gesagt, bleib bitte drin. Ich muss mich nicht mit Ellenbogen durchsetzen, um Karriere zu machen. Wenn diese Karriere nur auf diesem Weg zu kriegen ist, dann brauche ich sie nicht. Ja, du hättest mehr Zeit, wenn du sie nicht dauernd für andere einsetzen würdest. Ja, was kannst du alles Schönes für dich machen? Und Jesus sagt, aber wie würde dann meine Liebe zum Nächsten kommen? Wie würden dann die anderen entdecken, dass ich sie lieb habe? Kann man sich alles überlegen? Und Paulus sagt, wenn du in Gottes Spur bleibst, dann wirst du stärker. Man könnte auch bei Erprobtheit Konditionen nennen. Und das kenne ich ja von den Fußballern. Manche fiebern ja mit meinen Jungs. Rein fußballerisch haben wir auch jetzt am letzte Woche Samstag tatsächlich auch einen kleinen Erfolg errungen. Wir haben die Kreismeisterschaft in der Halle gewonnen, hier in unserem Kreis. Da haben die Jungs sich riesig gefreut. Ich habe aber miterlebt, wie die vorher trainieren mussten und wie die Niederlagen einstecken mussten, um die Dinge zu lernen, die sie in diesem Turnier brauchten. Ja, da hat man mal so einen Erfolg, da kann man mal Luft schnappen. Aber das war vorher viel Arbeit. Wir brauchen die Erprobung, die Kondition. Und die wird nur sozusagen im Kampf gewonnen und nicht auf der Couch vor der Playstation. Ja, die können FIFA spielen, wie sie wollen. Davon lernen die nicht Fußball spielen. Ja, FIFA ist so ein Programm, was man auf dem Fernseher spielen kann. Ja, da spielt man die Fußballprofis und so weiter. Ja, aber da kriegt man vielleicht noch Fingergeschicklichkeit von. Ein bisschen was im Kopf kriegt man vielleicht auch davon. Schlechte Augen im Übrigen auch. Ja, aber da lernt man nichts fürs Leben. Und so sagt Paulus, werden die Probleme, deswegen rühmen wir uns, ja, wir freuen uns drüber, wir halten das für etwas Wesentliches in unserem Leben. Die Bedrängnis, die Zusammendrückung, wörtlich, die Schwierigkeiten, die wir kriegen, das ist doch verrückt. Ja, die werden uns sogar noch zur Hilfestellung, sagt Paulus. Wer sich mit Gott verbinden lässt, wer sich mit Gott versöhnen lässt, dem kann gar nichts mehr schaden, auch wenn es ihm schadet. Verrückt. Eine solche Einstellung zum Leben kann nur der bekommen, der erfahren hat, wie Gott sich ihm zuwendet. Darum geht es als drittes: Gottes Friede baut auf Gottes Liebe. Wir haben eine Anzahlung bekommen auf diese Herrlichkeit, auf dieses herrliche Leben bei Gott, das uns in Ewigkeit in Aussicht steht, nämlich der Heilige Geist. Es ist nichts, was wir greifen können, was wir in den Griff kriegen können, sondern der kriegt uns in den Griff. Der möchte uns bewegen. Anzahlung heißt, du kannst dir sicher sein, der Rest kommt noch. Ja, wenn wir auch manchmal vermissen, ich würde so gern schon was vom Himmel erleben. Ja, du kannst auch was vom Himmel erleben, nur nicht den Himmel ohne Erde. Ja, Himmel auf Erden geht, aber nicht Himmel ohne Erde. Und die Anzahlung hast du, dass du immer wieder daran denken kannst, ich habe schon was von Gott bekommen, der Rest kommt auf jeden Fall. Und wie wirkt diese Anzahlung? Zunächst, dass wir das glauben können, dass Gott sich tatsächlich für uns reingehängt hat, rangehängt hat an dieses Kreuz. Es bedeutet den Durchblick, ich kann jetzt über die Lage, in der ich stecke, mit Gott reden. Und es wird ihn bewegen. Und er wird etwas bewegen. Es mag sein, dass ich das noch 20 Jahre lang nicht sehe. Meistens finde ich, geht es schneller. Bei manchen Dingen, da warte ich heute noch drauf, die ich mit ihm so bespreche. Aber du kannst daran festhalten, und das möchte der Heilige Geist gerne bewirken, dass Gott seine Versprechen immer mit absoluter Präzision einhält. Er wird sich nicht im Himmel von dir sagen lassen, du hast mich im Stich gelassen. Ja, das wird er sich nicht bieten lassen. Glaub's ihm doch schon. Das bewirkt der Heilige Geist. Jetzt kann man auch Dinge angehen dann, das möchte der Heilige Geist auch bewirken. Beziehungen klären. Probleme in Angriff nehmen. Ja, man braucht sich nicht mehr immer wegducken und bloß schweigen drüber und so weiter. Denn Gott hat dir bereits in der Weltgeschichte ein Zeichen reingerammt in diese Welt, dass er für dich ist. Und das ist dieses Kreuz. Unmissverstanden. Natürlich wird es viel missverstanden. Aber wer es Gott glaubt, wer diese Berichte glaubt, der kann es verstehen. Was Gott da getan hat für die Menschheit, der entdeckt, wie Gott uns liebt. Er wird nicht immer unsere Sucht nach irgendeinem Kick befriedigen oder danach, dass das Leben nur noch leicht läuft. Wir hatten es gerade, wäre doch für uns gar nicht gut. Er möchte uns durch die Schwierigkeiten, die wir erleben, Anteil an seinem Wesen geben. Ja, das ist aber ein Wesen, das durchgeht durch die Schwierigkeiten. Das die Menschen auch dann liebt, wenn sie sich ekelhaft benehmen. Ja, eine Liebe zu netten Leuten, das ist doch keine Kunst. Gottes Liebe möchte in uns auch bewirken, dass wir die Menschen lieben, die in unseren Augen nicht liebenswert sind. Du kannst festhalten an dem, was dir berichtet wird von deinem Gott, und dann kannst du es erleben. Nun magst du sagen, so einen starken Glauben habe ich nicht. Und dann würde Paulus mit Sicherheit zurückfragen, wo hast du denn her, dass es an dir liegt? Dass es um deinen starken Glauben geht. Ich gebe auch sehr gerne. Stellt euch vor, ich würde meiner Frau sagen, um dir zu vertrauen, brauche ich einen großen Glauben. sie wird mir keine Ohrfeige geben, aber mir vielleicht das Gefühl geben, ich wäre jetzt geohrfeigt. Ja, wäre ja kein Kompliment. Ja, aber so gehen wir dauernd mit Gott um. Ja, um dir zu vertrauen, brauche ich einen großen Glauben. Gott hat sich als zuverlässig erwiesen, ihr Lieben. Er hat gar nichts auf dich gesetzt. Er hat die Rettung völlig allein in die Hand genommen. Und hat seinen Sohn, ohne dich zu fragen, am Kreuz sterben lassen. Und damit ist schon alles geritzt. Was du brauchst, was für dich getan werden müsste in dieser Welt. Du brauchst mit nichts, was du tust, noch irgendwas zu erreichen. Du bist jetzt berufen zum Mitgestalten. Dazu Gottes Liebe in die Welt zu bringen. Aber du kannst nicht mehr daran scheitern, dass du irgendwas nicht geschafft hast. Denn dieser Maßstab ist bereits erfüllt, den du erfüllen musst. Gottes Liebe gilt dir bereits. Du brauchst nur noch daran festhalten, dass er dich festhält. Und dass er dich immer im Griff hat. Was auch immer du erlebst. Gott ist für dich da. Er hat dich in der Hand. Er macht es gut mit dir. So kannst du in Gottes Frieden leben. Amen. So, Jan, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ein Lied singen wir, und zwar welches?
Das sage ich dir gleich. Du gibst das Leben.
Du gibst das Leben. Oh ja. Das haben wir auf unserer Hochzeit singen lassen, ne? Ja, ich meine. Oder was anderes. Jedenfalls ist das der tiefe Ausdruck dieses Lied davon, ja, ich gehe gerade den Text durch, das ist der tiefe Ausdruck dieses Lied davon, dass Jesus das Leben gibt, gerade auch, wenn es nicht so scheint.